Frage ist, wie schafft man es in der Data Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert? Wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co., um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Less Ego, More Data Podcast. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge vom Less Ego, More Data Podcast. Heute zu Gast der liebe Matthias Niggerhoff. Matthias, wir haben es gerade in der Tat davon gehabt, wir haben uns das erste Mal kennengelernt 2019. Also Matthias kennt uns auch wirklich schon seit den ersten Stunden, wenn man so sagen kann. Und ich würde auch fast sagen, damals war es so das erste Mal, wo wir Berührungspunkte mit der Verkaufspsychologie gehabt haben. Da nochmal auch Shoutout an alle, die bei dem, boah, ich weiß gar nicht, es muss September, Oktober 2019 gewesen sein, bei dem Seminar. War echt geiles Ding, wo du gemacht hast. Umso mehr freut es mich, dass wir es nach 3 Jahren mal schaffen, endlich einen Podcast aufzunehmen. Wir haben es, glaube ich, geplant seit gefühlt 2,5 Jahren schon nie geschafft. Ja, deshalb, ja, Matthias, stimmt. Es freut mich, dass du heute da bist. Und für jeden, der dich vielleicht nicht kennt, hau gerne mal raus, wer du bist, was du machst.
Ja, gerne. Also ich bin eigentlich Psychologe, bin jetzt 36 Jahre alt. Ich lege aber keine Menschen auf die Couch seit 10 Jahren, sondern überwiegend Online-Shops. Habe mehrere, ich glaube ca. 300 Online-Shops schon auf die Couch gelegt. Habe geschaut, was haben die? Ne? Also was kann man psychologisch noch optimieren, dass man die Menschen besser abholt? Ne? Dass sie sich in der Bildgestaltung, wie der Shop gestaltet ist, aber auch in den Texten wiederfinden und dann halt schneller eine Kaufentscheidung treffen, um das mal so zu formulieren, dass es denen einfacher gemacht wird. Und das mache ich jetzt seit 10 Jahren, habe 10 Mitarbeiter. Sitze in Aachen, also privat wohne ich in Köln. In Aachen habe ich unser Büro und da unterstützen wir sowohl kleinere als auch größere Shops und gleichzeitig unterstützen wir aber auch Agenturen und Freelancer im Bereich Marketing, dieses Know-how mit reinzuholen, ne? Wie bei euch halt auch, damit ihr es dann anwendet für eure Projekte. Genau.
Also kann man sagen, ist halt eigentlich so das Institut, um Verkaufspsychologie Unternehmen beizubringen.
Genau, beizubringen, aber halt mit Praxis natürlich nicht einfach nur lernen, sondern dies direkt dann in den Projekten anzuwenden, direkt im Shop das anzuwenden, in Kundenprojekten, auf Webseiten, ne, dass es nicht nur graue Theorie bleibt, genau.
Mega, eine Frage, die ich habe, weil lass uns heute mal direkt in die Themen auch reinstarten. Du hast jetzt so viele Shops schon durchgemacht, wenn du jetzt Shop-Projekte hast oder Anfragen von Shops bekommst, was ist so die eine Sache, die du immer wieder erklären musst, weil die Leute es einfach nicht verstehen?
Ja, das Hauptding ist auf jeden Fall die Motive, ne? Also warum kauft jemand überhaupt, ne? Und viele sind einmal natürlich sehr verliebt in ihr Produkt, aber viele verstehen gar nicht, warum ihre Kunden wirklich kaufen, ne? Also niemand kauft ja eine Uhr, damit er irgendwie jetzt weiß, wie viel Uhr es ist, ne? Da kann ich auch auf dem Handy gucken oder so, das ist nicht das Hauptkaufmotiv, ne? Genauso wie wenn ich einen Schal im Shop kaufe, will ich den auch nicht unbedingt kaufen, damit mein Hals dann warm gehalten wird, jetzt in dem kalten Winter, sondern es hat auch andere Motive, zum Beispiel Attraktivität, bei der Uhr vielleicht auch Status, ne? So eine Rolex-Uhr oder so. Das heißt, wir haben immer verschiedene Motive, die Leute wirklich in die Handlung bringen, also Motiv, ne? Kommt von Motivare, die Handlung, die Bewegung und das ist halt entscheidend und das ist immer der allererste Punkt, dass ich so ein bisschen schaue, welche Motive könnten jetzt bedient werden, warum würde der Kunde wirklich kaufen? Und oft haben wir dieses Typische mit der Feature-Kommunikation, manche nutzen auch noch so Vorteile, aber selbst die Vorteile passen manchmal nicht zu den Motiven, dass zum Beispiel Shops kommunizieren, ja, das sieht dann ganz elegant aus und wunderschön das Shirt, wir aber dann durch eine Analyse rausfinden, den Leuten, die kaufen das gar nicht unbedingt, weil es total schön aussieht, sondern eigentlich aus ganz anderen Gründen, zum Beispiel, weil sie die Qualität sehr schätzen und viele haben dann gar nicht die Ahnung, sind da so im Blindflug, warum ihre Kunden überhaupt kaufen, interpretieren auch, das ist ja euer Spezialgebiet, auch die Daten nicht vernünftig oder gucken die gar nicht richtig an und ziehen auch die falschen Schlüsse daraus und denken halt, ja, wir machen jetzt unseren Umsatz und das passt so. Aber das ist so immer der erste Schritt, dieses Motivbasierte. Ne? Und es gibt hunderte Kaufmotive und da muss man halt schauen, was ist das entscheidende Motiv. Genau.
Wie gehst du vor, wenn du jetzt verstehen magst, was das wirkliche Kaufmotiv ist? Du hast jetzt gerade schon ultra geil erklärt mit einer Uhr oder auch bei Kleidung. Bei uns ist ja so, wir machen es einfach, also wir überlegen unsere Hypothesen, machen Research dazu und testen es dann. Wie machst du es bei deinen Projekten? Würde ich ultra spannend mal finden.
Genau, also wir machen das normalerweise, dass wir halt über Umfragen natürlich erstmal gehen, das heißt so ein sogenanntes Kundenprofiling durchführen, also mit psychologisch fundierten Fragen, ne, dass ich halt dann wirklich nachforsche bei den Stammkunden, was bewegt die, warum haben die gekauft, was waren die Motive, also gerade bei denen, die häufiger kaufen oder halt, wie gesagt, schon gekauft haben. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel, wir haben zum Beispiel mal einen Shop unterstützt, die verkaufen fleischfressende Pflanzen, ne, und dann haben wir halt gesagt, was ist dir wichtig bei den fleischfressenden Pflanzen, warum kaufst du die? Und dann gibt es natürlich, dann gab es die Antwortmöglichkeit beispielsweise, ja, ich finde, das ist mal was ganz anderes als diese typischen Pflanzen, ne? Die essen dann, die fliegen da weg und das finde ich super spannend und aufregend, das heißt, es ist eher so ein Abenteuer, Neugiermotiv, was dahinter steckt, ne? Es ist neugierig da drauf und ist mal was anderes als so eine Standard, ich kenne mich gar nicht aus mit Pflanzen, als wenn da irgendwie so Rosen oder so rumstehen. So, ne? Das ist das eine. Dann gab es zum Beispiel die Antwortmöglichkeit, ja, für mich ist es wichtig, mich um die Pflanzen vernünftig zu kümmern, die aufzuziehen, immer wieder zu gießen. Das ist dann mehr dieses Fürsorgeding. Ne? So, ich habe was zu tun, ich kümmere mich drum und züchte die Pflanzen. Und dann gibt es auch aber auch so Motive wie Status. Ne? Dass es tatsächlich Leute gab, die halt geantwortet haben, dass ihnen wichtig ist, wie das auch ankommt. Ne? Wenn dann ein Besuch kommt, dass man sagt, hey, guck mal, hier fleischfressende Pflanzen, wie cool ist das denn? Das heißt, wir machen erstmal so ein Profiling mit ein paar Fragen, dann haben wir zumindest schon mal eine Tendenz und dann passen wir halt Sachen an, sagen wir im Shop. Also wir machen das ja nicht selber, wir sind keine Agentur, aber wir sagen dann zum Beispiel, hey, änder mal die Bildsprache so oder nutzt dann die und die Trigger. Das heißt, für jedes Motiv gibt es dann passende Trigger. Na, und oft werden dann falsche Trigger gesetzt und die müssen halt passen. Und dann schlagen wir das vor, was wir ändern würden und stellen dann wie ihr auch die Hypothesen auf. Und dann zeigen natürlich entsprechend die Daten, ob wir da richtig liegen oder nicht. Aber du bist ja auch ein großer Fan immer von dem Testen, Testen, Testen. Aber es ist natürlich gut, wenn ich teste, aber die Hypothese auf so ein gutes Fundament stelle, dass der Test auch im besten Falle auch direkt funktioniert. Ne? Also manche testen ja auch blind drauf.
Ja. Ja. Da kann ich auch kurz einhaken. Also du hast gerade mir so aus der Seele gesprochen mit dem Motive verstehen. Unsere Hauptaufgabe ist ja auch eigentlich, dass du verstehst oder mit Test probierst herauszufinden, was sind wirklich die Trigger, die Leute dazu bringen, dass, oder warum wollen sie das Produkt überhaupt kaufen? Das auch vorher gesagt mit Kleidung. Bei Kleidung, unsere Learningsstand jetzt ist eigentlich immer, es geht ums Ausschauen. Ja, du hast vielleicht oftmals noch, vor allem bei Markenklamotten, geht es um Status. Dann kannst du ganz viel damit rumspielen, aber diese Hypothese ist erst einmal richtig zum Setzen und die Trigger richtig hin zum Setzen. Richtig, richtig wichtig. Hast du vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören, so 5, 6 Fragen, die sie Fragen stellen können, wenn sie die Umfragen machen? Also wie sie dann auch, ich sag mal so, ein gutes Profiling hinbekommen?
Ja, genau, also kompakt. Also ich frage, wie gesagt, immer, warum hast du das Produkt gekauft oder was ist dir wichtig bei dem Produkt? Und dann gehen wir im Prinzip immer 4 Grundmotive durch. Es gibt, wie gesagt, noch viel mehr, aber ich würde mich an 4 Grundmotiven orientieren. Das ist einmal natürlich dieses typische Status- und Erfolgsmotiv. Ne? Da könnte dann so eine Antwort dann sein, die ich dann auswähle. Ne? Ich bin dann erfolgreicher dadurch, ne? Oder ne, ich sehe da besser aus. Dann haben wir das zweite Motiv, das ist halt wirklich dieses Motiv so, Attraktivität und dass es kreativ ist, dass es cool ist, ne? Vielleicht mal anders als bei den anderen, so quasi so diese bunte Schneeflocke, das wäre dann eine Antwortmöglichkeit, die man geben kann, dass man sagt, hey, ich habe das, weil das ist nochmal anders als bei allen anderen, ne? Weil ich bin ja auch was Besonderes und will ein besonderes Produkt haben. Dann das dritte Motiv, was wir immer auch mit testen, ist das Qualitätsmotiv oder auch Sicherheitsmotiv, je nachdem, dass man sagt, hier, mir ist es wichtig, dass es vernünftige Qualität hat, das Produkt, ne, gut verarbeitet ist, made in Germany, sowas. Und dann als viertes, wo es dann halt in die Richtung geht, Familie, Harmonie-Motiv, ne, dass man halt hingeht und sagt, ja, ich kaufe das für meine Familie und ich finde das auch angenehm und nett und ich will mich wohler fühlen, deswegen kaufe ich mir zum Beispiel die Klamotten oder so. Ne, also das machen wir halt immer, das ist so eine erste Frage. Und dann fragen wir auch immer bezüglich des Shops ab, ne, was ist dir wichtig beim Online-Kaufen? Zum Beispiel eine Möglichkeit wäre dann, ja, möglichst sicher, ne? SSL-Verschlüsselung und alles muss sicher sein und transparent. Oder zweite Möglichkeit ist, dass ich halt möglichst schnell durch den Shop durchkam. Das ist so ein Motiv, was mir immer gern gefällt, dass ich ruckzuck bezahlen kann und ganz schnell raus kann aus dem Shop. Ne? Und da gibt es halt auch andere, sagen hier Look und Feel, das muss geil aussehen, der Shop. Ne? Das wäre so eher dieses Attraktivitätsmotiv. Also diese beiden Fragen nutzen wir meistens und dann kommt es halt nochmal darauf an, wie das Produkt ist. Das ist immer sehr individuell dann. Ne?
Spannend. Was mich interessieren wird, weil das gerade eine Art von Umfrage ist, wie einführen. wo du im Prinzip abfragst, was hat dich dazu getriggert, nach dem Produkt zum Kaufen oder zu suchen? Habt ihr sowas schon mal gemacht?
Du meinst schon vorher, also was dich überhaupt
bewegt hat, zu suchen? Ja, in der gleichen Umfrage.
Also was wir fragen ist halt, welche Alltagssituation hat dich dazu gebracht, auf die Suche zu gehen nach dem Produkt? Und da gibt es zum Beispiel Leute, die sagen hier, weiß nicht, meine Hose ist irgendwie kaputt gegangen. Oder Mensch, ich habe jetzt bald, bin auf eine Hochzeit eingeladen und ich brauchte dann nochmal besonderen Schmuck. Ich habe halt hier ganz viel Schmuck, aber ich brauche nochmal ganz speziellen Schmuck. Weil die Leute kaufen ja fast immer psychologisch aufgrund von einer konkreten Situation. Irgendwas, was sie ausgelöst hat. Ne? So irgendwo man sagt hier, vielleicht sogar eine Ablehnung, dass jemand sagt, oh, das Hemd finde ich aber nicht so schön. Ne? Und dann kann das die Person verunsichert haben, dass sie sagt, komm, ich hole mir jetzt ein neues oder so. Das sind immer so ein, zwei klare Motive und Situationen. Und das fragen wir zum Beispiel auch gern ab. Ne? Aber nicht jeder, Menschen sind halt schlecht darin, sich zu erinnern. Nicht jeder nennt dann was Konkretes. Das ist halt wichtig, auch nochmal klarzustellen, das ist jetzt keine fundiertes Testing oder Umfrage, wie man es sonst so aus der Psychologie kennt, ne, aus der Testtheorie mit Validität, Reliabilität, die ganzen Messgütekriterien. Das kann man auch machen, aber es ist eher eine qualitative Analyse, um die Hypothesen zu untermauern und dann zeigen die Daten, ob wir richtig lagen.
Ja, würdest du sagen, dass ihr dann auch Umfragen als Inspiration hauptsächlich hernehmt?
Ja, genau. Ja, als erste Inspiration um eine richtige. Aber manchmal kommen halt richtig spannende Sachen raus. Also oft ist es so, wie man sich das auch denkt. Wenn ich jetzt ein Yoga-Kissen verkaufe, ganz weich, sind die Motive meistens in Richtung Harmonie und Entspannung und so. Ne? Das ist klar. Aber manchmal kommen auch große Überraschungen aus, wo wir dann halt nochmal einen Shop ein bisschen umpositionieren von den Motiven. Weil die Motivwahl hat ja direkte Auswahl auf die Texte. Ob ich jetzt schreibe, Massivholzmöbel für deine Wohlfühloase zu Hause als Headline in einem Shop oder ob ich sage, Massivholzmöbel, die direkt auffallen oder die eine Top-Qualität haben. Damit bediene ich ja unterschiedliche Motive und dann kann ich halt schauen in Kombi mit der Bildsprache, welches Motiv performt am besten.
Ja. Ja, was mich da interessieren wird, wenn du sagst, ihr testet ganz viel auch in die Motivrichtung, würdest du sagen, dass die meisten Shops, die bei euch sind, dann so ein Hauptmotiv haben oder haben die auch verschiedenste Angles und verschiedenste Motive für verschiedene Zielgruppen? Und wie gehst du das dann an?
Ja, auf jeden Fall gibt es halt Shops. Manchen ist das sehr klar. Das ist halt, wenn ich ein großer Shop, die verkaufen dann Pfannen. Und da ist halt ist dieses Qualitätsmotiv dominierend und alles ist darauf ausgerichtet. Kaum Menschen sind im Shop zu sehen. Es ist alles voll auf Sicherheit und Qualität und das performt dann auch sehr gut. Und dann gibt es halt Shops, wo es auf jeden Fall in verschiedene Angles geht. Das heißt, es gibt so ein Hauptmotiv, sagen wir mal, es geht um, wir haben zum Beispiel einen Shop, die verkaufen online dann Mountainbikes und auch Motorräder und Motorradzubehör und so. Und da gibt es natürlich verschiedene Motive, warum jemand mit dem Fahrrad unterwegs ist oder mit dem Mountainbike. Und da ist das Hauptmotiv ist dann eher über Sicherheit und Qualität, dass es Top-Produkte sind, also mit einer sehr guten Qualität. Aber dann gibt es nochmal verschiedene Angles, je nach Einsatzbereich. Dass man zum Beispiel sagt, hey, du bist eher in einem Bikepark unterwegs, dann ist es mehr auf Sicherheit. Weil wir einfach untersucht haben und rausgefunden haben, dass wenn Leute in einem Bikepark unterwegs sind und nicht in der richtigen freien Natur, sind sie eher sicherheitsorientierter. Und dann gibt es halt in einem anderen so, wenn es draußen geht, in die Natur mit dem Mountainbike oder mit dem Motorrad, Cross-Country und so weiter, da haben wir eher das Abenteuermotiv. Das heißt, wir haben dann im Shop verschiedene Kategorien mit den Motiven dann versehen und dann können die Leute halt über die Motive dann dort reingehen und das nutzen. Genau. Also man kann dann durchaus einen Hauptangle haben und dann nochmal Unterkategorien. Wir nennen das dann sogenannte mentale Kunden. Na, also die mal dafür das Gefühl haben, eine Ausgabe zu haben, sonst haben wir eine Investition. Das Fahrrad ist eine Investition in einen tollen Ausflug vielleicht mit Freunden oder wenn ich eine Cocktailbox mir kaufe online, ne, dann ist eine Investition in einen schönen Abend mit Freunden und so. Ne? Und das muss man halt aufgreifen.
Mhm. Ja, mega. Ich finde es spannend, dass ihr dann wirklich so sagt, Hauptangle und dann habt ihr eigentlich so die Kategorie, finde ich ultra smart gemacht, weil ihr dann so Nebenkategorien habt und du eigentlich dann komplett neue Kunden, mehr oder weniger komplett neue Kundschaft eigentlich auch wieder ansprechen kannst.
Das ist ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor bei vielen Projekten. Ne? Wir haben zum Beispiel einen Kunden BWT, ganz, ganz großes Unternehmen aus Österreich, glaube ich. Ne? Die machen so Wasserfilter und so weiter. Das ist ein großer Sponsor in der Formel 1.
Ich wollte es gerade sagen. Kommt mir bekannt vor, aber noch nie
was davon. Ja, genau, da kennt man ihn eher. Ne? Und so, und da ist halt auch so, weil die Wasserfilter kannst du halt im Pool einsetzen, die Wasserfilter kannst du in deinem Keller einsetzen, die kannst du im Büro einsetzen. Und das sind ja verschiedene Situationen. Und in jeder Situation hast du vielleicht ein anderes Motiv. Wenn du das im Keller hast, ist dir eigentlich wahrscheinlich wichtig, dass es einfach nur funktioniert. Dann, wenn du es halt im Pool hast, sind dir andere Sachen wichtig. Im Büro ist dir vielleicht wichtig, dass du dann konzentrierter arbeiten kannst durch das gefilterte Wasser. Wenn du es am Pool hast, ist dir vielleicht wichtiger, weiß nicht, dass es sauber ist oder so. Also es gibt verschiedene Motive und dann haben wir damit gearbeitet. Kann ja jeder nachgucken, auch im PWT-Shop, einfach googeln, und diese Motive aufzugreifen. Und dann haben wir halt die Landingpages und auch die Produktseiten genau ausgerichtet auf das Motiv. Das heißt, wenn es um Qualität und Sicherheit geht, taucht natürlich im Text, in der Copy mehr das auf. Und auch die Bildsprache ist voll darauf ausgerichtet. Wenn es jetzt um anderes geht, wie hier Motiv Spaß und Freude oder Energie, hat man eine ganz andere Bildsprache, aber auch andere Trigger. Ne? Es gibt ja hunderte von psychologischen Triggern und die müssen halt auch nach Motiv eingesetzt werden. Und viele ballern einfach alles drauf los, so ich packe jetzt mal so verkaufspsychologische Trigger da rein und versuche irgendwie die Conversion, oder sehen dann auch viele Sachen irgendwie bei LinkedIn, bei dir oder bei mir und denken dann, komm, ich nutze es einfach mal, aber wenn es nicht zum Motiv passt, verschwendet man viel Umsatz und Stress.
Ja. Lass uns mal zu dem kommen, funktioniert ja. Jeder psychologische Trigger auf jedem Shop? Weil das, also du hast mir gerade auch wieder so aus der Seele gesprochen. Ich finde es zwischenzeitlich lustig, wenn ich so privat auf Instagram unterwegs bin und du bekommst die Werbeanzeigen von Online-Shops ausgespielt und du gehst auf die Shops drauf und teilweise hast du wirklich dann so Snox-Copy-Paste von oben bis unten auf einer Produktseite. Und ich denke mir ganz oft so, Jungs, cool, dass ihr es kopiert, ist mir echt eine Ehre, aber das passt so gar nicht zu eurem Produkt. Wie siehst du das? Also würdest du sagen, dass man da auch immer hart schauen muss, ob man überhaupt ein bestimmtes psychologische oder ja, bestimmten Trigger auslösen mag?
Ja, auf jeden Fall. Also ich halte das auch für einen großen Fehler, das einfach zu kopieren. Der Klassiker ist ja, was ich auch schon oft gehört habe, von, ja, aber Amazon macht das ja auch so. Oder Amazon hat ja auch das orange. Weil ich sage, ihr seid nicht Amazon, werdet das auch nicht werden. Ist ja eine ganz andere Awareness, ne, und ganz anderes Vertrauen bei Amazon, als wenn man halt in deinem kleinen Shop dort unterwegs ist. Ne? Also es ist einfach nochmal unterschiedlich. Wir gehen ganz klar danach, welche Zielgruppe wird angesprochen, welches Motiv. Und dann muss man halt schauen, welches Motiv passt dazu. Welcher Trigger passt dazu? Wenn ich jetzt zum Beispiel eher so eine harmonische Zielgruppe ansprechen möchte, eher Ruhe, Familie, ne? Irgendwie die liebe Lisa von nebenan oder der Harmonie-Hannes, ne? So, wenn ich die halt ansprechen will. Wenn ich dann natürlich mit so Sachen arbeite, wie einen aggressiven Countdown, ne? Noch 5 Minuten ist dein Warenkorb reserviert und so weiter, kann das auch in Teilen funktionieren. Kenne ich auch Shops, die sagen, ja, wir machen doch hier unseren Umsatz. Dann sage ich, nimm den Countdown mal weg. Macht dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr positivere Bildsprache mit netten Leuten, die sich freuen auf das Yoga-Kissen oder so und entspannt sind. Und zack, machen die halt mehr Umsatz als je zuvor, weil die halt diesen Trigger, den sie irgendwo kopiert haben, diesen Countdown, ne, einfach rauspacken. Wir hatten das zum Beispiel auch mit diesem Klassiker, dieser Zahlungsanbieter-Trick, ne? Kennt auch wahrscheinlich jeder, dass man so sagt, hier Visa, PayPal, kann man alles nutzen. Es ist ja auch eine typische Empfehlung, um die Conversion Rate zu erhöhen. Wir haben aber so viele Projekte gehabt, wo das sogar geschadet hat, diese Sachen, weil man ist in so einem positiven Flow, denkt sich, ach cool, ich kaufe mir das Kissen oder ich kaufe mir die Babysachen und so, ist positiv drauf und plötzlich ist auf der Produktseite dann ganz groß Visa, Mastercard, PayPal und das strübt dann die positive Stimmung und dann brechen die Leute ab. So, wo auch die Leute, der Shop mir gesagt hat, hey Matthias, wir haben das doch überall gelesen, das ist doch der Top-Trigger auf der Produktseite. So, nee, für deine Zielgruppe halt nicht. Ne? Und da muss man halt immer individuell gucken. Ich weiß, ich weise auch in meinem Podcast immer wieder darauf hin, dass ich sage, hey, guck selber, was passt zu dir, was passt auch von dem Stil. Das gilt ja eigentlich auch für alles im ganzen Unternehmertum. Egal, ob man Marketing macht, aber auch im Vertrieb, man muss immer schauen, was passt zu seinem eigenen Stil, wie will man auch selber sein Unternehmen haben. Und viele kopieren da einfach nur blind von anderen, anstatt selber zu gucken, was passt zu mir. Passt zu mir ein riesen Office mit 100 Leuten oder eher remote alles oder eher auch 10 Leute. Wir haben 10 Leute, das reicht mir. Und andere wollen halt 50 Mitarbeiter und riesig hochskalieren. Jeder, wie er will. Ne?
Ja, ach nee, da bin ich bei dir. Also jetzt mit dem Zahlungsanbieter-Badge, ich finde es bis heute einfach wirklich lustig. Wir haben den ich bereue es ein bisschen bis heute, dass wir den so hart damals auch promoted haben. Wir haben es bei Snox ja ganz, ganz ewig lang schon mal vor Ewigkeit mal gepostet gehabt. Ich habe es lustig gefunden, weil dann teilweise waren Zahlungsmethoden bei Shops drin, die gar nicht bei den anderen Shops verfügbar waren, weil die das Bild gecopy-pastet haben, inklusive Rechtschreibfehler.
Muss man eine erfinden und dann mal testen, wer es kopiert.
Wir haben genau gleiche Erkenntnis gehabt. Vor allem, man muss jetzt sagen, in der jetzigen Zeit, was gerade die wirtschaftliche Lage angeht, vielleicht auch Testen, die er mitnehmen kann, was wir gerade viel testen, ist so Sachen wie jetzt kaufen und in 30 Tagen mit Klarna bezahlen, jetzt kaufen, in Raten mit PayPal zahlen. Weil dadurch hast du dann zwar den Trust von den Zahlungsanbietern, aber du hast dann halt auch den Preisschmerz gelindert, weil du sagst, ey, du kaufst es heute, aber klar, so gerade Kackwirtschaftslage, Heizkosten gehen nach oben und dementsprechend wird es nach hinten rausgelegt.
Ja, da macht Sinn, jetzt auch ein bisschen feuchtig zu sein. Ich empfehle das auch bei den psychologischen Triggern, auch so härtere Sachen wie Verlustaversion, klar. Machen wir uns nichts vor, das ist halt eine der wirkungsvollsten Sachen überhaupt, wenn ich halt den Leuten klar mache, was sie verlieren, auch was sie verpassen, ne? Diese typischen FOMO-Sachen. Aber wir haben jetzt echt auch einige Projekte gehabt, aber eher dann wirklich auf großerer Konzernebene, wo es wirklich was gebracht hat, diese Sachen zu entschärfen und dann trotzdem aber mehr Umsatz da war, weil mehr Leute sich halt dann entschieden haben zu kaufen, auch wenn das sonst natürlich Sachen sind, die nahezu immer funktionieren. Ne? Die Frage ist aber auch immer, viele denken da auch zu kurz, gerade bei diesen psychologischen Triggern, ne, dass die oft dann sagen, komm, sie nehmen da mal kurz den Umsatz mit oder pushen dann den Warenkorbwert hoch. Aber was ich, glaube ich, in den nächsten Jahren für wichtiger halt, und da ist ja auch Snox Vorreiter, es gibt auch andere, die absolute Vorreiter sind, sind halt eher diese Kundenbindung. Zum Beispiel über psychologisch fundiertes Community Building auch, dass man die Leute an die Marke bindet, dass man den Kunden vielleicht sogar Namen gibt, ne? Dass man sagt, ne, irgendwie die Lieblingsmenschen-Community, ne? Oder die, weiß nicht, die Naturliebhaber, also ne, oder die Radsportfans, also dass man den Leuten halt Namen gibt, sie über Newsletter, über verschiedene Sachen an sich bindet, vielleicht sogar in der Kombination mit Offline-Events, ne, dass man sowas sagt, ne? Wir verbinden das miteinander, wo man mal Kunden einlädt und so. Und das mit der Kundenbindung und allem drumherum halte ich halt für viel wichtiger, gerade wo sich das ja auch gerade im Bereich Facebook etc., Instagram sehr stark verändert, auch mit dem ganzen Tracking-Problematik. Und da denken halt viele viel zu kurz. Sie nehmen dann kurz den Umsatz mit, pushen die Leute dann nochmal, anstatt zu gucken, wie kann ich langfristig dafür sorgen, dass der Kunde halt immer, immer wieder kommt. Und das ist, wie wir beide wissen, am günstigsten auch. Ne?
Ja, da agree ich mit dir. Ich muss auch sagen, das ist ein Ding, wo ich an der ganzen CRO-Industrie nicht so feier. Es wird immer auf oder beworben erfolgsbasiert und ich muss zum Beispiel bei dem sagen, wie du gerade sagst, so, du kannst halt den schnellsten Erfolg, wenn du Verlustaversion reinbaust, wenn du einen Timer reinbaust, wenn du Rabatte gibst. Ja. Aber langfristig wird es ein richtig Grund, also bin ich genau deiner Meinung, so wird es nicht funktionieren, weil die Kunden kaufen ja zum Schluss da, wo es am einfachsten ist, wo sie das bekommen, wo sie wollen. Und das schaffst du am besten, wenn du deine Kunden perfekt verstehst. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Hast du gerade oder wie gehst du das an, wenn du so sagst, Community Building? Was sind da so Sachen, die du gerade ausprobierst oder auch gelernt hast und gerade dran arbeitest?
Ja, entscheidend ist halt, ich halte das für ein ganz, ganz starker Hebel, also nicht nur für nicht nur im E-Commerce-Bereich, sondern auch generell bei Agenturen, Marketern und so, ist einmal halt dieser Punkt, natürlich für was will ich stehen, aber auch für was will ich nicht stehen, also wirklich bei der Community, bei dem, was man halt verkaufen will, ganz klare Werte und sogenannte Gegenwerte zu formulieren. Also dass man sagt, wir sind gegen das und das, ne? Also im klassischen Naturbereich, veganen Bereich kann man sagen, ne, gegen irgendwie Massentierhaltung oder sonst was, im Bereich Coaching, Training, Consulting, wie wir das machen, sagen wir halt immer, wir sind gegen Massenabfertigung, also gegen irgendwie 50 Leute in einem Zoom-Call, ne, sondern immer kleine Runde oder einzeln. Also, dass man halt ganz klar auch kommuniziert, wofür die Community steht, egal ob das Produkte sind oder Dienstleistungen, und gerade auch kommunizieren, wofür man nicht steht. Dann nutzt man dann psychologisch den sogenannten In-Group-Effekt, In-Group-Out-Group, das heißt, ich schaffe eine innere Gruppe, das heißt, ich bin Teil dann, sagen wir mal, der Lieblingsmenschen-Community, so bei was für ein Produkt auch immer, und dann weiß ich, die und die Werte gehören zu mir, wie auch alle anderen Community-Mitglieder, und das sind aber Werte, wo wir halt gegen sind, oder bestimmte Sachen, wo wir halt gegen sind. Also es ist so, klingt jetzt böse, aber man baut halt wirklich so ein gewisses Feindbild auf, ne? Dass ich sage, hey, wir sind dafür, dass wir Produkte haben, die irgendwie recycelbar sind und so weiter und grün, und dann wir sind halt gegen irgendwelche reinen Plastiksachen aus China oder so. Ne? Und das ist super wichtig als erster Faktor, also dass man wirklich ganz klar definiert in der Community, was sind meine Werte und wo bin ich auch gegen. Und im zweiten Schritt natürlich dann Namen, mit denen ich mich identifizieren kann und auch ein gemeinsames Ziel. Das haben wir auch gemerkt im E-Commerce-Bereich, dass es sehr, sehr stark wirkt, wenn halt Shops, auch wenn sie sehr groß sind, ein sogenanntes Mission Statement haben, dass sie halt wirklich ihre Werte ganz klar adressieren. Ne? Ich finde auch Snox ist mit ganz klaren Werten adressiert, die natürlich über eine Person sehr stark auch reingebracht werden in den Markt. Aber dass man halt ganz klar auch sagt, das ist so unsere Mission, ne? Irgendwie, nehmen wir als Beispiel Zahnheld, ein ehemaliger Kunde von uns, ne? wo die auch gesagt haben, hier, unsere Mission ist einfach da, zig Millionen Menschen dafür zu sorgen, dass die wieder Spaß haben am Zähneputzen und gesündere Zähne haben. Ne? Und das wirkt halt sehr stark, weil es halt, dieser Community-Aspekt greift halt direkt an der Ebene der Identität an. Das heißt, es geht weniger darum, ja, was kaufe ich jetzt, was brauche ich, sondern ich werde halt als Person direkt in der Persönlichkeit adressiert, ne? Wenn es dann um Werte geht und um Missionen, ne? Dass ich dabei bin und so. Und das ist halt ein viel stärkerer Hebel langfristig als alles andere.
Ja, was die Werte angeht, glaubst du, dass man die auch teilweise abändern muss mit der Zeit oder dass gewisse Werte auch sich mit der Zeit ändern? Jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit ist ja gerade schon so, dass gefühlt jeder nachhaltig sein mag. Gehst du dann sicher, dass du auch wirklich das dann so kommunizierst, dass auch wirklich ankommt?
Ja, also natürlich, das muss man immer wieder schauen. Wir gucken auch bei uns immer wieder so, natürlich in der ganzen Studienlage, was ist unterwegs. Und da gibt es zum Beispiel sehr viele aktuelle, auch so kulturpsychologische Studien für Deutschland, Österreich, Schweiz, die halt zeigen, dass wir da in den nächsten Jahren massiven Wandel haben in den Werten. Ne? Also gerade wenn jetzt die sogenannte Babyboomer-Generation jetzt in Rente ist, die halt die größte Wirtschaftskraft überhaupt und die größte Anzahl an Menschen überhaupt stellt, ne? Also die jetzt so an die 60 sind, oder über 60 auch. Und die haben halt sehr stark diese Werte und Motive in sich. Leistung, ne, Erfolg, Tradition und Sicherheit. Ne? Also insbesondere so, wenn ich von meinen Eltern kenne, ne? Also leisten, sicherer Job, im besten Jahrzehnte in einem Job. Das heißt, die Motive sind nochmal anders, sehr stark auf Qualität gedrillt. Das wird sich halt verändern. Also aktuelle Studien zeigen, das ist mehr, was du sagst, auch in Richtung Nachhaltigkeit geht. Ne? Nachhaltigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung, ne? Sogar eine gerade so Generation Z, als Leute auch so jetzt, die in den 10er Jahren sind, also 16, 17, 18, aber auch hoch in die 20er, würde sagen auch bei mir noch so Mitte 30, so Freiheit, Selbstbestimmung ist mehr im Fokus und halt auch so Werte, was so Nachhaltigkeit anbelangt. Und das verändert sich schon stark und da ist halt wichtig, auch im E-Commerce-Bereich jetzt auch schon drauf zu reagieren, sonst verliert man die. Anders als manche meinen, ist diese Generation auch sehr zahlungskräftig. Ne? Also es ist ein typischer Mythos, dass man sagt, irgendwie bei Jugendlichen, da sei jetzt nichts zu holen, ne? Oder ist eh alle pleite. Ne? Das ist halt Quatsch. Ne? Also die Zahlungsbereitschaft ist ja schon da. Und da muss man halt drauf reagieren. Aber was du schon sagst zum Thema Nachhaltigkeit, es stumpft sich halt ab, wenn man überall das draufpackt. Man muss halt transparent zeigen, dass man das auch lebt, ne? Wie das da ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass selten ein entscheidender Trigger war. Also bei unserem Projekt, da gerne widersprechen, wenn du magst, war das halt nie ein Faktor, der gut konvertiert hat. Ne? Wie du schon sagtest, bei Kleidung oder so ging es sowieso immer um Attraktivität, Aussehen, aber auch bei anderen Produkten, auch bei Food-Bereich, war es nie ein Faktor, der gut funktioniert hat. Es ging immer darum, dass es irgendwie lecker ist, dass man besser aussieht, also mehr diese niedrigen
Psychologien. Ja, aber kann ich mich dir nur anschließen. Also was wir bei Nachhaltigkeit rausgefunden haben und was ja auch in Studien belegt ist, so Nachhaltigkeit ist halt, die Folgen davon, wenn du nicht nachhaltig handelst, sind so weit weg von deinem Selbst, also man bekommt es ja gar nicht mit von seinem Handeln, dass es schwer ist, das überhaupt zum Kompensieren im Kopf drin. Was uns aufgefallen ist, wenn du Leuten die Möglichkeit gibst, nachhaltig zu sein oder Rabatte zu nehmen, nehmen sie immer die Rabatte. Ja. Also wir haben es letztes Jahr in der Tat bei einem Kunden gehabt, die haben einen Black Friday gemacht, aber die haben die Option gegeben, dass du zum Beispiel 20% spenden die entweder an eine nachhaltige Organisation oder du bekommst 20% Rabatt. Meistgewählte Option war natürlich die 20% Rabatt, obwohl das Brand-Image von der Marke komplett nachhaltig war. Dann hast du so ein paar Ultras gehabt, die ja wirklich dann die 20% spenden wollten. Aber auch bei Kleidung haben wir auch schon einen oder anderen Kunden gehabt, die nachhaltige Kleidung haben. Wenn die Kleidung nicht gut ausschaut, dann kaufst du die Kleidung nicht. Das ist vielleicht ein nice to have, wenn du sagst, die Kleidung fällt mir richtig gut, und die sind nachhaltig. Dann kannst du ja nach dem Kauf rationalisieren, ja, ich habe es mir gekauft, weil die sind nachhaltig. Muss ich mich nicht schlecht fühlen, weil alles gut produziert worden ist.
Ja. Ja, das ist mehr so ein nice to have oder was dann dazukommt, ne? So schade es auch ist. Ich habe jetzt sehr viel recherchiert in dem Bereich, weil wir jetzt ja einige, ich war jetzt ein paar Mal 20.15 Uhr bei Sat.1 bei Spiegel TV dann zu Gast als Experte so im Bereich Marketing, Verkaufsübung. Und da war halt ein Thema auch, das war vor ein paar Wochen, Viertel nach acht bei Sat.1 haben wir das gemacht mit Biomärkten und Bio-Sachen, wo halt auch die ganze Studienlage auch sehr eindeutig ist, ne? Dass halt viele machen, also aus Ego-Gründen oder so ein bisschen so halt Ablasshandel zum Motto, ja, ich war jetzt im Biomarkt, habe da meine Sachen gekauft, danach aber manchmal, wenn es zum Beispiel danach geht, drum zu spenden oder sagen wir ein Obdachloser dann vor dem Biomarkt sitzt, ist die Bereitschaft halt dann was zu geben nahe null. So ein Motto, ich habe schon quasi so Moralpunkte gesammelt, ne? Ich habe ja jetzt schon was gemacht und sich dann halt halt weiterhin nicht so gut verhalten. Und das ist wirklich erschreckend auch in dem Bereich. Ne? So, ja. Aber es kann gut sein, dass
leider.
Ich meine Prophezeiung, dass es sich wirklich, es kann gut sein, dass es sich in 5 bis 10 Jahren, in den nächsten Jahren auch nochmal verändert. Ne? Ja.
Ich glaube, was halt geschaffen werden muss, also jetzt harter Politik-Talk nochmal kurz, ich glaube, die Regierung muss halt Incentives setzen, dass Unternehmen wirklich nachhaltig handeln. Ja. Aber die, ich sag mal, so ein Großteil von Menschen werden dann nachhaltig kaufen, wenn nachhaltig das bessere Produkt ist, wenn du besseren Service bekommst. Oder auch, wenn du von veganer Ernährung redest, dass mehr Leute vegan essen, weniger Fleisch konsumiert wird. Das muss halt schmecken. Und das sind so die Dinge, wenn du es hinbekommst, den Leuten das schmackhaft zu machen und es wirklich das bessere Produkt ist, dann wird es funktionieren. Aber ich glaube, dass da einfach wie bei einem Fußballspiel die Regeln ein bisschen neu definiert werden müssen. Mhm. Und dann zum Schluss feuern die Fans sich auch an, egal ob was du jetzt da machst, mal so zu sagen.
Ja, ja.
Aber mega, Matthias. Also ich weiß, du bist heute ein bisschen zeitlich auch eng dran. Wir hätten, glaube ich, so viel tiefer überall noch reingehen
überall
können.
Überall stundenlang. Aber wir können, ja. Machen wir am Ende so noch ein Gegeninterview in meinem Podcast dann.
Das machen wir. Ich habe ja am Ende von meinem Podcast immer noch so ein paar Fireside-Questions. Mhm. Und eine Sache, wo ich jetzt gerade schon brutal interessiert bin, weil du es gerade schon gesagt hast mit Studien, dass du da sehr, sehr viel gerade liest. Wem folgst du in der Branche? Also wo bildest du dich weiter? Wo ziehst du dir deine, ich sag mal so, neuen Learnings her?
Ja, also ganz ehrlich, primär wirklich aus eigenen Studien, die ich mir so anschaue. Also es ist wirklich wenig. Ich tausche mich natürlich mit anderen aus, die halt da unterwegs sind, schaue, was sind deren Erkenntnisse, schaue natürlich viel auf LinkedIn, ne, wo ich ja auch sehr aktiv bin, du ja auch, aber auch eher noch im amerikanischen Bereich. Im deutschsprachigen Bereich finde ich jetzt LinkedIn nicht so tiefgehend wie jetzt in Amerika, wo es dann auch nochmal, wo man auch nochmal spannendere Sachen sieht. Genau. Das halt aber auch ansonsten natürlich so aktuelle Studien aus dem Bereich Marketing, Psychologie, Verkaufspsychologie, was funktioniert dort, gerade im deutschsprachigen Bereich, weil es gibt oft nochmal starke Unterschiede zum amerikanischen Markt. Das ist halt das, was ich mache. Ja, also das ist eigentlich der Hauptfaktor. Ne? Also,
hast du so ein, zwei Anlaufstellen, wo du immer suchst? Also bei welchen Portalen oder Universitäten du dir deine Studien anschaust?
Naja, wir haben halt noch Zugang, weil wir sehr stark auch mit der RWTH Aachen kooperieren, weil wir in Aachen sitzen, haben wir halt darüber dann Zugang auf diese ganzen Studien. Sonst habe ich noch aus Köln auf jeden Fall einen Zugang, dass wir da halt schauen und sind da auch gut verknüpft mit den Lehrstühlen, ne, dass wir es immer untermauern können. Ne. Und die sind natürlich teilweise ein bisschen auch hinter der Zeit her, ne? Also es ist ein bisschen verzögert, genau. Aber man kann die Sachen dann super direkt in Projekte integrieren als Impuls und nahezu immer, wenn die Studien da signifikant sind, wenn das gut war, haben wir auch nahezu immer Erfolg gehabt mit den Sachen, die da drin standen und mit dem, was sich verändert. Ne? Genau.
Ja. Mega, aber Studien, muss ich sagen, eins von den most underrated Dingern zum Lesen. Schauen
zwar eklig aus. Das heißt, so graue Theorie. Auch denken die bei uns, wenn die bei uns irgendwie buchen oder so, denken, okay, jetzt wird dann irgendwo, lesen wir uns gemeinsam so Studien durch. Aber das ist ja unsere, also eure noch unsere ja. Aufgabe, die Essenz quasi direkt in die Praxis zu übersetzen. Ne? Und dann macht es halt Spaß.
Ja, das finde ich bei dir. Also mega, mega geil. Dann die letzten zwei Fragen sind eher persönlich. Was mich immer interessiert, so auch die Leute ein bisschen besser kennenzulernen. Was war in den letzten, ich sag mal so, 10 Jahren in deiner Selbstständigkeit, kann jetzt auch aus der Psychologie sein oder aus deiner Lebenserfahrung, das krasseste Learning, wo du je gemacht hast?
Du meinst jetzt für mich persönlich im Leben? Ja. Oder? Ja, da gibt es eigentlich zwei. Einmal diese Reaktanz, diese jetzt Erst-Recht-Haltung, die ich jedem Menschen oder insbesondere Unternehmern sehr empfehlen kann. Also in der Grundschule hat meine Lehrerin zu mir gesagt, 4. Klasse, du wirst Müllmann, Matthias, mehr schaffst du eh nicht. Und das habe ich halt über das ganze Leben lang immer wieder gehört, solche Botschaften aus dem Umfeld. Ne? Dann Psychologiestudium schaffst du nicht, Abitur vorher schaffst du auch nicht. Also im Prinzip nichts. Und da hat mir halt sehr diese Reaktanz geholfen. Das ist so ein altes psychologisches Prinzip. Kommt eigentlich aus der Psychoanalyse von Freud, diese Jetzt-Erst-Recht-Haltung. Ne, diese Trotzhaltung, sagen, ich dir zeige es und so, also daraus Energie zu ziehen, aus dem, was die gesagt haben und zu sagen, komm, dir zeige ich es. Es hilft mir heute auch noch, ne, wenn irgendwie Rückschläge sind oder irgendwas schiefläuft. Und auf jeden Fall Fokus statt Hokuspokus. Ich glaube, viele Leute, unabhängig vom Business oder so, denen geht es nicht gut, sind verzweifelt, weil sich irgendwie verzetteln, zu viele Baustellen auf einmal, brennen dann aus. Ich kenne das auch in der Selbstständigkeit, bin jetzt 10 Jahre selbstständig, habe immer wieder Phasen, wo ich mich völlig ausgebrannt und fertig gefühlt habe, weil ich mich einfach nicht um mich auch gekümmert habe, sondern eher um alle anderen. Und weil ich mich nicht fokussiert habe auf Sachen. Ich habe dann das gemacht und hier noch ein Projekt annehmen und das kriegst du auch noch hin und so. Und heute sagen wir echt zu den meisten Anfragen nein. Also wir lehnen das meiste ab und wir wissen, es ist ganz viel Geld und alles. Das ist uns wirklich scheißegal, um das mal so platt zu formulieren. Wir sagen, hey, wir müssen das Team und auch uns schützen, dass wir wirklich genau prüfen, passt es menschlich auch, ne? Wie sind die Leute drauf? Und sobald da irgendwo Anzeichen sind von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie Stress machen oder sonst was, lehnen wir das sofort ab. Ne? Also das ist so. Also sich auf bestimmte Sachen zu fokussieren und das durchzuziehen und sich nicht zu verzichten.
Mega, das führt mich auch gleich zu meiner letzten Frage. Ich bin jetzt auf die Antwort gespannt. Wie misst du den Erfolg für dich im Leben? Hast du so, ich meine, ich komme ja aus der Datenszene, ich probiere ja alles zu messen, gefühlt. Wenn jetzt so eine KPI für, oder gibt es überhaupt eine KPI für deinen Erfolg im Leben?
Glaube ich nicht. Also für mich geht es halt primär darum, dass ich was bewirke. Also dass ich halt selber irgendwie was bewirke, weil ich merke, ich mache einen Unterschied in der Welt. Nicht nur, dass es dann mehr Conversion ist oder so, sondern dass zum Beispiel Kunden von uns mehr Arbeitsplätze schaffen können dadurch. Oder dass irgendwie ein Shopbetreiber oder auch eine Agentur weiter bestehen kann. Oder eine Agentur beispielsweise oder ein Dienstleister mehr Zeit hat, weil sie einfach dann schneller zu Ergebnissen kommen. Also wenn ich was bewirken kann, wenn ich mein Leben selbst bestimmen kann, wenn ich jetzt nicht 60, 70 Stunden die Woche wie so ein Bekloppter arbeite. Also ich habe mich auf einige Calls die Woche konzentriert, ansonsten nehme ich nur Podcasts auf, guck so ein bisschen durch LinkedIn und verteile so ein paar Aufgaben an die Mitarbeiter. Ne? Aber ich habe es halt so eingerichtet, dass es für mich angenehmer ist als früher. Ne? Also die 70, 80 Stunden Wochen sind vorbei. Das ist für mich Erfolg. Genau. Und aber auch finanziell in dem Sinne, ja, dass ich halt gut leben kann, dass ich regelmäßig essen gehen kann, dass ich gewisse Sicherheiten habe und dass ich auch andere Leute auch finanziell gut unterstützen kann, ob das in der Familie ist und so weiter. Wenn du dann mal eben, weiß nicht, das die Geburtstagsfeier von deiner Oma mal eben zack bezahlen kannst, weil die einfach sehr wenig Geld hat und du mal eben 300, 400 Euro auf den Tisch legst, sagst, komm Oma, ich bezahle das alles, was dann für uns vielleicht wenig Geld ist, 300, 400 Euro, für sie ist es dann ganz viel, weil sie ganz wenig Rente hat, das sind halt so tolle Momente, wo ich denke, alles klar, ne? Dafür machst du es auch, ja.
Mega, also echt auch danke, dass du im Podcast warst, also ich glaube, da hast du halt auch sicher für den einen oder anderen was einen Unterschied gemacht, wo er mitnehmen kann. Also echt danke, Matthias, für alles, was du rausgehauen hast heute. Wenn jetzt jemand richtig Bock hat, mehr über, ich sag mal, Verkaufspsychologie zu erfahren, wo kann er sich am besten mit dir oder deinem Team connecten?
Ja, am besten in den Podcast immer reinzuhören, dann sieht man so meinen Stil, kann schauen, ob das passt. Ne? Also Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie gibt es jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren, 600 Folgen.
Krass.
Gibt's viel, ja, 5 Millionen Downloads und sehr, ja, einer der erfolgreichsten Podcasts, glaube ich, im Marketingbereich. Oder ansonsten einfach über die Webseite Kontakt aufnehmen, Gespräch damit mehr buchen, dann kann man sich dazu austauschen.
Genau. Packen wir in die Shownotes rein. Matthias, danke dir nochmal für alle, die zugehört haben. Gerne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer, gebt uns Feedback, gebt uns 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcast und dann kann ich nur sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Danke, ciao.
Geiler Podcast.